Deutschlandfunk. Information und Musik.
Morgen am Montag, da entscheiden die Grünen, wer vom Spitzenduo ins Rennen ums Kanzleramt geht. Das allein ist schon bemerkenswert. Wir wollen jetzt aber nicht aufrechnen, wer geeignet ist, sondern wie sich die Partei entwickelt hat, ohne die künftig auch auf Bundesebene wohl nichts mehr geht. 3% fehlen noch bis zur grünen Kanzlerin Baerbock. Das malte Friedrich Merz in diesem Programm vor wenigen Tagen an die Wand. Ich habe mit Sabine Kropp gesprochen. Sie lehrt Politikwissenschaft als Professorin an der Freien Universität in Berlin. Eines haben ja die ehemaligen Norweger-Pulli- und Veggie-Day-Alternativen längst gelernt. Als Bürgerschreck wird man nicht gewählt und Macht ist auch nichts Fieses, wenn man Politik gestalten will. Sind die Grünen noch wieder zu erkennen?
Nun, sie haben sich sicherlich in den vergangenen Jahren sehr stark gewandelt. Zunächst einmal muss man sagen, dass die sozialstrukturelle Wählerbasis sich verbreitert hat. Sie punkten zwar immer noch bei den städtischen und hochgebildeten Bürgern dieser Klientel. Sie sind aber gleichzeitig auch, das zeigte Baden-Württemberg mit einer Besonderheit, aber auch bei den älteren Wählern angekommen. Sie sind auch durch das Thema Klima- und Umweltpolitik, durch ihre Kompetenz, die sie dort haben, für breitere Wählerschichten wählbar. Wo es noch immer eine Unterrepräsentation gibt, ist bei den gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmern, aber eben auch in den ländlichen Regionen.
Ja, Sie weisen auf was Wichtiges hin, was man schon lange hätte wissen können. Die EU-Wahl hat es nochmal gezeigt, dass im Rhein-Main-Gebiet große Teile an die Grünen gegangen sind. Die Familienmutter mit kleinen Kindern und der Eigentumswohnung im Frankfurter Westend sagt, die Grünen sind für Verbraucherschutz und gegen Mikroplastik in der Joghurt. Und die Rentnerin sagt, die Grünen sind für Frieden. Und plötzlich war die klassische Unionsklientel weg. Daraus hat man irgendwie nie richtig gelernt. Das Image der Verzichtspartei haftet Ihnen ja immer noch an. Ich erinnere jetzt nur mal an die jüngste Eigenheimdebatte in Hamburg. Sind Sie denn überhaupt eine in Anführungszeichen Volkspartei oder doch eher einem Milieu verhaftet?
Sie sind eigentlich beides. Wenn man sich fragt, was macht eigentlich eine Volkspartei aus, dann wird man auf die Wählerebene schauen müssen, auf die Programme und auch auf die Mitglieder. Bei den Wählern, ich habe es gesagt, ist die Wählerbasis deutlich verbreitert. Sie haben auch Zuwächse bei den Älteren, wenngleich noch immer einen Schwerpunkt bei den Jungen. Aber wenn man auf das Programm der Grünen blickt, dann wird man sehen, dass es eben nicht nur Umwelt- und Klimaschutzthemen umfasst, sondern dass man sich bemüht, auch Fragen der sozialen Ungleichheit aufzugreifen, Steuerpolitik und damit auch bei anderen Wählerschichten zu punkten. Und bei den Mitgliedern wird es so sein, also es ist auch nach wie vor so, dass die gut gebildeten Mittelschichten hier im Vordergrund stehen und auch jüngere Kreise, also vor allem Studierende, die hier bei den Grünen doch versuchen anzudocken. Also insofern insgesamt wird man sehen, sie sind auf dem Weg zu einer Art kleinen Volkspartei, wenngleich noch immer in anderen Milieus verhaftet als beispielsweise die CDU oder auch mit abnehmender Tendenz die SPD.
Ja, lassen Sie uns ein bisschen so in dieses politisch-kulturelle Feld gucken, wie Sie es gerade angedeutet haben. Die Gesellschaft ist ja nicht für alle kosmopolitisch, urban, polyglott, identitätspolitisch und divers, ist verdammt partikular und für nicht wenige ostdeutsche Bundesbürger sind die Grünen vielleicht sowas wie Männchen und Weibchen vom Mars. Will sagen, wir haben eine sehr disparate, ja, zerfasernde, partikulare Gesellschaft. Aber richtig punkten bei Ostdeutschen zum Beispiel können sie, glaube ich, nicht.
Nein, ich denke, das werden auch die Wahlen in Ostdeutschland zeigen. Dort sind die Grünen unterrepräsentiert, wenngleich sie auch dort in den größeren Städten, also ich denke etwa an Leipzig, an Potsdam oder an Universitätsstädte wie Jena, überproportional gute Wahlergebnisse erzielen können. Aber auch hier zeigt sich eben, dass die Differenz zwischen Stadt und Land gerade in Ostdeutschland sehr stark durchschlägt und in den Bevölkerungsteilen, die sich ohne dies abgehängt fühlen und die zum Beispiel den Rückzug des Staates aus der Fläche im Land erlebt haben, bei denen punkten die Grünen mit ihren Themen eben doch nicht so gut.
Ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, mit Ihnen etwas nachdenklich die politisch-kulturelle Frage aufzuwerfen. Wir haben gelernt, wir haben Nachholeffekte in Deutschland, die in Europa sonst auch verbreitet sind. Also viele Parteien tummeln sich. Die Grünen schaffen es, ich wage meine These, sowas Paradoxes unserer Zeit auf den Begriff zu bringen. Was meine ich? Sie sind Kritik einerseits, aber sie sind auch Establishment andererseits zugleich. Also Repräsentanten der postnationalen, postindustriellen Individualitätsgesellschaft?
In gewisser Weise ja, aber darin steckt auch ein gewisses Problem. Also sie sind auf keinen Fall mehr die Protestpartei, als die sie angetreten sind, sondern eine etablierte Partei der Mitte geworden. Blickt man jetzt aber auf die nahenden Wahlkämpfe, so stehen sie ja auch vor der Aufgabe, solche Bewegungen wie Fridays for Future zu integrieren, also die Jüngeren, die viel rigoroser und radikaler klimapolitische Fragen über andere priorisieren. Und das kollidiert in gewisser Weise auch mit ihrem Auftrag und dem selbsternannten Bild einer Regierungspartei, die sie ja in 12 Bundesländern bereits sind. Und wenn sie im Bund auch wirklich mitregieren sollten, dann müssen sie nicht nur Bund-Länder-Konflikte aushalten, sondern aber auch unterschiedliche Milieus überbrücken. Und ich denke, hier wird in den kommenden Jahren noch eine Bewährungsprobe für die Grünen anstehen.
Grünes Denken oder ohne grünes Denken geht nichts mehr. Es treibt sogar die Weiß-Blauen in Bayern vor sich her. Als Markus Söder erkannte, dass die Wähler ihm das Kokettieren mit dem AfD-Blau übel nahmen, schwenkte er um, umarmte Bäume und stellte sich an den Straßenrand und streute Wildsamen.
Ja nun, also auch Markus Söder ist ja ein sehr programmatisch flexibler Politiker und auch die etablierten Parteien haben mittlerweile begriffen, dass sie ohne die Integration eines solchen Zukunftsthemas wie die Klimapolitik bei den Wählern nicht punkten können. Also die etablierten oder in Anführungszeichen etablierten Parteien wie die CSU, CDU, aber auch die SPD haben ja umweltpolitische Fragen längst integriert. Sie haben aber mit Blick auf ihre Wählerklientel eine härtere Bewährungsprobe auszuhalten, weil sie ja auch zum Beispiel, ich denke an die SPD, die gewerkschaftlich organisierte Arbeitnehmerklientel mit integrieren muss, für die solche Fragen nicht oben auf der Agenda stehen. Und insofern reflektieren CDU, CSU auf der einen Seite zusammen mit der SPD und die Grünen auf der anderen Seite, doch bisher unterschiedliche Herausforderungen, diesen Spagat hinzubekommen. Ich wage die Prognose, dass die Grünen, so sie denn Regierungspartei im Bund werden sollten, diesen Spagat auch noch aushalten müssen.
Und interessant ist, dass man es ihnen offenbar gar nicht übel nimmt oder jedenfalls die Regierungsparteien daraus kein Kapital schlagen, dass sie mit der Vermögenssteuer rauf wollen und mit der Schuldenbremse runter.
Ja, diese Ambivalenzen oder Widersprüche werden im Regierungsalltag noch auftreten. Bisher sind die Wählerinnen und Wähler mit solchen Fragen noch gar nicht so sehr befasst. Und im Augenblick in einer so existenziellen Krise tendieren auch die Bürger dazu, sich zunächst einmal mit dem Naheliegenden zu beschäftigen, nämlich mit der Corona-Krise und ihren Auswirkungen. Ich denke aber, wir werden in den kommenden Jahren die dann härter werdenden Verteilungskonflikte noch ausfechten müssen. Und die Grünen werden dann nicht mehr umhinkommen, sich klar zu positionieren und damit vielleicht auch die eine oder andere Wählergruppe zu verprellen.
Das sagt die Politikwissenschaftlerin Sabine Kropp aus Berlin, denn morgen entscheiden die Grünen, wer vom Spitzenduo ins Rennen ums Kanzleramt gehen soll.